Herzlich willkommen bei Quite a Girl, dem unperfekten, aber authentischen Podcast von und mit Frauen in Technologie und Business. Mein Name ist Brigitte Pfeiffer-Schmöller und ich freue mich, dass du dabei bist. Wie verändert sich Schule, wenn Lösungen statt Problemen im Mittelpunkt stehen? Johanna Kiniger zeigt uns in dieser Folge, wie lösungsfokussierte Bildung Schüler zu kreativen Problemlösern macht. Tauchen wir ein in eine Zukunft, in der Wertschätzung und Positivität das Lernen revolutionieren. Du möchtest weitere Informationen zu Quite a Girl? Dann besuch uns unter community.quiteagirl.net. Herzlich willkommen, Johanna.
Herzlich willkommen.
Johanna, du bist Pädagogin, du bist Coachin, psychosoziale Beraterin. Du bist aber auch Autorin und forschst im Bereich der Lösungsorientierung. Ich bin ja bekanntlich selber eine ganz große Verfechterin des lösungsfokussierten Ansatzes und habe oft den Eindruck, dass man in unserer Gesellschaft hauptsächlich auf Probleme sieht, beziehungsweise die vielleicht sogar sucht. Wie geht's denn dir damit?
Ja, also ich bin auch eine Verfechterin des Lösungsfokus. Es gefällt mir sehr gut, als Praktikerin und als Gestalterin den Lösungsfokus in meinem Alltag auch zu leben und in meinem Beruf. Und diese Prinzipien von Stifte Schäser und Inso Kimberg, die entsprechen einfach meinem Inneren. Und deswegen fällt mir das auch sehr leicht. Und natürlich ist es so, dass gewisse Grundprinzipien, wie zum Beispiel Lösungen suchen oder die Wertschätzung, kann schon passieren, dass ich da auch auf Menschen treffe, die denen ich den Eindruck vermittle, ein bisschen blauäugig zu sein. Ja, es ist nicht immer ganz einfach, aber dadurch, dass ich das lebe, geht es mir persönlich gut.
Ich weiß von dir ja auch, dass du den Lösungsfokus oder den lösungsfokussierten Ansatz auch in die Schule bringst. Und mich würde jetzt interessieren, was macht denn das auch in der Schule, speziell jetzt für die Schülerinnen und Schüler, für einen Unterschied, wenn du lösungsfokussiert herangehst?
Ja, lösungsfokussierte Schule oder lösungsfokussierte Ansätze in der Schule sind sehr wichtig für mich, vor allem auch, weil ich positive Unterschiede bemerke. Beispielsweise, wenn ich lösungsfokussiert unterwegs bin, dann zeigen die Schüler größere Begeisterung, sie zeigen eine zunehmende Motivation, sie haben auch größere Freude am Lernen und das natürlich macht dann einen großen Unterschied aus. Ich habe beispielsweise, um jetzt einige Ansätze, die ich so durchsetze in der Schule oder die ich ausübe, ist zum Beispiel die Wertschätzung. Es ist mir sehr, sehr wichtig, den Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, in einer wertschätzenden Art und Weise. Ich lobe sie auch sehr häufig. Und da gibt es ja auch Untersuchungen, Studien dazu, dass vor allem das Loben sehr, sehr viel, also eine große Auswirkung auch hat, ebenso wie die Emotionen auf das Lernen. Also die Lerngeschwindigkeit nimmt zu und auch die Lerntiefe. Und das kann ich als positiven Unterschied wirklich vermerken.
Ja. Es heißt ja immer so, die Kinder und auch die Jugendlichen von heute, die interessiert nichts mehr, hängen nur mehr vom Mobiltelefon oder irgendeinem Bildschirm. Du hast gerade jetzt gesagt, eigentlich kann es auch anders sein. Sie können interessiert sein, sie können auch Begeisterung wieder haben, sie können wieder mit Freude an Dinge herangehen. Wie siehst du das? Wie begegnen die Jugendlichen dir, wenn du ihnen wiederum auf Augenhöhe begegnest?
Dadurch passiert ganz ein anderer Austausch durch diese Augenhöhe. Ich sehe auch meine Schüler als Experten ihres Lebens und nehme sie auch in ihren Bedürfnissen wahr. Also wir führen ganz, ganz viele Gespräche, wobei ich dann aktiv zuhöre. Und ich habe halt schon bemerkt, dass das einen großen Unterschied macht. Beispielsweise ist es auch so, dass ich vielfach mit Spaß auch arbeite in der Klasse. Und es ist ja so, dass vor allem nach Corona laut Studien auch die Angst sehr zugenommen hat, bei die Schulangst bei Schülerinnen und Schülern. Und weil natürlich Angst, wenn Lehrpersonen beispielsweise jetzt mit Angst arbeiten, also Kontrolle, Druck ausüben, dann ist es zwar so, dass die Leistung passt, die Leistung beispielsweise Vokabeln lernen, das passt ja auch, weil ja die Amygdala ja aktiviert wird. Andererseits ist es aber auch so, dass dieses vernetzende Lernen nicht passiert. Das heißt, durch Emotionen, durch positive Emotionen, durch Motivation und Spaß passiert eben, dass das Gehirn ganz anders darauf reagiert und auch dieses vernetzende Lernen passiert. Und das fällt mir auch so im Unterricht auf.
Speziell das vernetzende Lernen, das ja in der Welt, in der wir unterwegs sind, eigentlich unterm Strich ein Wettbewerbsvorteil ist.
Ganz genau. Das sehe ich auch so. Also wir müssen Abschied nehmen oder sollten wirklich Abschied nehmen von diesem Brockhaus-Denken und einfach das Wissen nach Fächern eben zuordnen und verstärkt eben dieses vernetzte, systemische und fächerübergreifende Lernen fördern. Vor allem, was mir auch persönlich oder was ich auch so merke bei den Schülerinnen und Schülern, ist vor allem auch dieses Bedürfnis, die Zukunft zu gestalten oder auch an Projekten zu partizipieren. Das ist auch so etwas, was mir ganz häufig auffällt, diese zukunftsorientierte Bildung, die ich sehr, sehr wichtig finde.
Sprich eher Themen, die wirklich auch in die Zukunft hin ausgerichtet sind, statt, ganz böse gesagt, jetzt altes Wissen einfach wieder aufzuarbeiten.
Ganz genau. Wissen, dass für das Leben, also dass sie im Leben und auch also etwas fürs Leben, als Vorbereitung für das Leben und im gleichen Moment auch eine Vorbereitung für die Veränderungen. Deswegen plädiere ich jetzt persönlich auch für ein Fach, das sich Lösungskompetenz nennt, weil die Schülerinnen und Schüler dadurch auch lernen, wie finde ich Lösungen. Und gerade in dieser schnelllebigen Zeit, in dieser VUCA-Welt, die ja gekennzeichnet ist durch diese Vergänglichkeit, es gibt ja diese Planungssicherheit in dem Sinne ja nicht mehr. Es ist auch alles so komplex und dynamisch und führt in unterschiedlichste Richtungen. Und auch jede Situation ist mehrdeutig. Aus diesem Grund finde ich es einfach, ich persönlich, sehr wichtig, wenn Schülerinnen und Schüler diese Chance bekommen, zu überlegen, welche Lösungen kann ich persönlich finden? Wo liegen meine Ressourcen? Was kann ich mit meinen Ressourcen beitragen, damit diese Welt eine bessere Welt wird? Damit ich in dieser Welt meine Lösungen finde? Damit ich gemeinsam mit meinen Mitstreitern, ja, oder mit meinen Freunden neue Lösungen finden kann?
Eine ganz provokante Frage. Wenn man den Schülern das beibringen soll, müssten es vorher doch auch die Lehrer können, oder?
Das stimmt natürlich auch, ja. Und es ist so, dass ich natürlich an der Schule jetzt mittlerweile einige Mitstreiterinnen habe, auch Personen, also die Lehrpersonen, die mit mir mitgehen. Und das ist immer sehr wichtig, ein Team zu haben. Ansonsten wäre es meines Erachtens auch wichtig, natürlich auch in den Lehrerfortbildungen das anzubieten. Ich habe jetzt vor kurzem beispielsweise die Coaching-Ausbildung gemacht von Ben Fuhrmann, eben diese 15 Schritte, wie man im Unterricht beispielsweise mit Fähigkeiten arbeiten kann. Und das würde ich den Lehrpersonen wünschen, dass sie diese Freude entwickeln, auch sich für diesen Bereich zu öffnen, dass es ein sowohl als auch wird.
Du hast gesagt, du nimmst andere dann ein Stück weit mit und begleitest die auch. Was passiert denn mit diesen anderen, wenn die merken, Wahnsinn, da ist so eine Macht in diesem Lösungsfokus, in diesem positiven Herangehen?
Ja, die sind dann im Endeffekt ebenso begeistert und bereichert wie die Schüler selbst. Und das ist eine ganz tolle Entwicklung, die ich mir einfach wünsche, dass sich das einfach verbreitet. Also dass man nicht einfach als Verstörer eines Systems gesehen wird. Das war zu Beginn bei mir auch so, da habe ich immer so das Gefühl gehabt, ich bin im System konform zwar, aber ich befinde mich so eher am Rande des Systems. Und jetzt ist es doch so, dass diese Verstörung auch etwas bewirkt in der Dynamik, weil Systeme wollen ja eigentlich sich nicht verändern. Auch die Schule ist ja ein System, das sich nicht gerne verändert oder so schnell verändert. Aber jetzt passiert diese Veränderung tatsächlich und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass diese Veränderung jetzt wirklich schneller passiert auch.
Vielleicht alle, die jetzt zuhören und die vielleicht auch als Pädagoginnen und Pädagogen unterwegs sind, die Johanna ist eine tolle Adresse, wenn man das lernen möchte. Den lösungsfokussierten Ansatz in der Schule und auch in der Schule bei Schülern und Schülerinnen anzuwenden. Du hast vorhin erwähnt, Johanna, du standst ein Stück weit auch am Rande des Systems. Wie bist du da damit umgegangen? Das war ja sicherlich nicht leicht.
Ja, also das war am Anfang sicherlich nicht leicht. Ich habe dann einfach versucht, den Lösungsfokus, diese Haltungen zu leben und habe mir gedacht, schauen wir mal, was dann passiert. Und das ist ja irgendwo durch diese Spiegelneuronen, dass ja auch das Vorleben etwas macht. Und ich habe dann einfach versucht, so in kleinen Schritten Veränderungen einzuleiten. Ich bin auch eben in der Steuergruppe, hatte dann auch die Möglichkeit, gewisse Sachen, kleine Schritte einfach zu verändern. Einige sind angekommen, andere wiederum nicht. Manchmal war auch ein großer Protest. Und aber ich würde einfach sagen, kleine Schritte ist etwas, was am Ende auch zu einer großen Veränderung oder zu einer Veränderung führen kann. Zum Zweiten habe ich mir dann auch die Lösungssprache angeeignet, vor allem auch, weil ich gemerkt habe, dass viele Lehrpersonen im Schulkontext ist es vielfach doch so, dass wir sehr fehlerorientiert unterwegs sind und viel über Probleme reden. Und ich hätte mir nicht gedacht, dass nur dadurch, dass ich die Lösungssprache verstärkt einsetze, dass ich dadurch etwas oder so viel auch verändert und dass das so einen positiven Unterschied macht. Besonders effektiv war auch das Gestalten, also die Visionsarbeit, die ich mit Lehrpersonen gemacht habe, zum Beispiel bei Fortbildungen auch oder auch mit den Schülern, weil die Zukunft ist etwas, das zwar geschaffen ist, aber es ist verhandelbar. Und gerade dieses Verhandelbare oder gerade diese Visionsarbeit aus der Zukunft ist sehr, sehr effektiv. Und das ist eines meiner Lieblingstools, wenn ich so an die Wunderfrage denke oder wenn ich mit Schülern und auch Lehrpersonen visioniere, welche Ressourcen da plötzlich da sind und welche tollen Ideen, wie man diese Ressourcen in der Zukunft mit kleinen Schritten umsetzen kann.
Da schlummert sehr, sehr viel Potenzial. Ja.
Ja, ich wollte nur sagen, Visionsarbeit ist wirklich sehr, sehr effektiv, weil es einfach auch das Gehirn laut Studien nicht so unterscheiden kann, was ist jetzt Realität, was ist Vision. Und da werden viele Energien auch dadurch mobilisiert. Und diese Energien und diese Ideen für die Zukunft einzusetzen, ist schon etwas Tolles, ja. Und wirken auch in der Gegenwart.
Du hast ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Schulverweigerung als Entwicklungschance.
Ja, genau.
Und naheliegend wäre vermutlich jetzt, was sollten sich die Eltern daraus mitnehmen? Mich würde es aber interessieren, was sollten sich denn die Lehrer daraus mitnehmen?
Ja, also ich habe, das war eigentlich ursprünglich eine Forschungsarbeit, die ich dann eben als Buch umgeschrieben habe. Und was mich jetzt persönlich am meisten beeindruckt hat, waren wirklich die Visionen der Schulverweigerer, die gesagt haben, wie sie sich Schule wünschen. Und ich denke mir, wenn Lehrpersonen das sich zu Herzen nehmen, diese Visionen, wenn sie den Schulverweigerern einfach wirklich auf Augenhöhe begegnen, wenn sie aktiv zuhören, was brauchen sie, wenn sie sie ernst nehmen, als Experten ihres Lebens sehen, dann wäre das ein erster kleiner Schritt in die richtige Richtung. Und was mich jetzt besonders begeistert hat, war wirklich diese Offenheit der Schulverweigerer. Die haben zum Beispiel gesagt, sie wünschen sich mehr Wertschätzung in der Schule. Sie wünschen sich, dass einfach Spaß in der Schule ist, dass sie motiviert werden, dass sie gelobt werden, dass einfach verschiedenste Möglichkeiten der Ressourcenarbeit angeboten wird, dass sie Helfersysteme an der Schule haben, wo sie dann aufgefangen werden, dass sie mitreden dürfen bei ihrer Rückführung. So, um jetzt nur einige zu nennen. Sie wünschen sich auch so eine Plattform, wo sie dann gemeinsam eben sich austauschen können, vernetzen können, sich, ganz interessant bei der Forschungsarbeit war auch das Neun-Phasen-Modell der Schulverweigerung, das sich daraus entwickelt hat. Und Schulverweigerung, dieser Entkoppelungsprozess, der passiert über 9 Phasen. Und wenn wir jetzt als Lehrpersonen hergehen, beispielsweise und sagen, gut, ich führe jetzt ein Gespräch mit einem Schüler, ich coache diesen Schüler und schaue, wo befindet er sich auf dieser zirkulären Schleife, in welcher Phase. Und da werde ich jetzt dann ganz aktiv ansetzen und mit Hilfe von Tools, mit Hilfe von dem, was in diesem Expertengespräch auch, nennen wir es einmal so, herauskommt, dass wir das dann auch umsetzen. Ich denke, da wäre viel Potenzial drinnen, nicht nur für Schulverweigerer, sondern für alle Schüler. Mhm.
Was möchtest du den Schülerinnen und Schülern mitgeben, die vielleicht nicht solche Lehrer vorfinden und die mit ihrer Schule nicht so zufrieden sind?
Ja, also ich könnte den Schülern und auch den Eltern vielleicht, es ist immer wichtig, dass da auch eine Kooperation besteht, weil Schüler, wenn sie es nicht einfach haben, dann brauchen sie auch oft Hilfe, also Helfer, die sie begleiten, die sie unterstützen. Also ich würde mir wünschen einfach, dass viele, mehrere Helfer da sind, die ihnen, also einerseits eine offene Lehrperson, beispielsweise auch eine Schulsozialpädagogin, die Eltern, die zu Hause auch mitarbeiten, Biogrupp, also dass diese Interventionen oder diese Hilfemaßnahmen über verschiedenste Kanäle zeitgleich passieren. Ja, das würde ich den Schülern wünschen, dass sie sich einfach Helfer suchen. Dann würde ich Ihnen diese Möglichkeit, eine Kraftfigur auszusuchen, dass Sie sagen, das und das sind meine Probleme, aber die Probleme, das sind ja immer versteckte Lösungen, welche ich finde meine Lösungen auch selber, weil ich habe die Ressourcen oder ich suche mir Helfer, die mir helfen, diese Ressourcen zu entwickeln, also diese Fähigkeiten zu entwickeln. Dann würde ich Ihnen wünschen auch, dass Sie, wenn Sie einen Erfolg feiern, dass Sie also jeden kleinsten Erfolg feiern. Also nicht nur einen großen Erfolg, weil auch die kleinen Schritte in die richtige Richtung sind sehr, sehr wertvoll. Und ich würde Ihnen einfach wünschen, diese Unterstützung auch von den Eltern. Es gibt auch einige Tipps, wenn ich das jetzt kurz erwähnen darf, wie Eltern beispielsweise Kinder unterstützen könnten, wenn sie sich in der Schule nicht wohlfühlen. Ja? Mhm. Außer jetzt natürlich die Gespräche, die mit Eltern, zwischen Eltern und Lehrpersonen, die essentiell sind und sehr, sehr wichtig sind, weil man dann ja auch gemeinsame Strategiepläne beispielsweise entwickeln kann oder Hilfepläne. Ansonsten würde ich den Eltern einfach raten, nur das die Wertschätzung auch zu Hause zu leben und dieses Loben. Also wenn jetzt einmal eine Note nicht so ist, dass das dann einfach drauf geschaut wird und gesagt wird, okay, du hast jetzt diese Note, aber das macht nicht dich als Mensch aus. Weil ich bin okay und du bist okay und du bist in Ordnung, so wie du bist. Und definier dich nicht über die Note. Weil Noten sind auch einfach Teil des Systems, aber machen keine Aussage über den Menschen und über die Fähigkeiten eines Menschen. Dann würde ich den Eltern auch so als Tool oder als Tipp mitgeben, dass immer wieder das Loben, das ja auch sehr, sehr wichtig ist, weil dadurch auch gewisse Synapsen sich verstärken im Gehirn. Also immer wieder, wenn man Positives hört von einer Person, also vom Umfeld, dann werden diese Verbindungen immer stärker. Und ich denke, als Eltern kann man da den Schülern ganz, ganz viel, also den Kindern auch ganz, ganz viel mitgeben, die auch als Lehrperson natürlich. Wichtig oder ein Tool wäre auch das Training der Vigilanz, also beispielsweise, dass dieser Wachheitsgrad da ist, dass die Kinder präsent sind. Das ist gerade heutzutage so wichtig mit dem Handy und den ganzen sozialen Medien, dass das immer wieder trainiert wird und beispielsweise zu Hause ein Hörtraining so regelmäßig machen, indem man leise Wörter sagt beispielsweise oder Geräusche, die das Kind dann einfach hört, ja, da wird das auch, also wenn Verhaltensweisen ganz oft oder trainiert werden, so 120 Mal und 21 Tage hintereinander, dann hinterlässt das auch Spuren im Gehirn. Ansonsten, wie gesagt, auch was Eltern noch machen könnten, ist auch die selektive Wahrnehmung zu schulen, durch Achtsamkeit, vor allem in dieser Zeit der Reizüberflutung, ist das auch ganz, ganz wichtig, weil dass die Kinder einfach lernen, wie den Fokus auf etwas zu richten. Wenn viele Reize sind, dann ist dieser Fokus wie ein Scheinwerfer, der nur ganz, ganz klein ist. Wenn hingegen ganz, ganz viele nur ein Reiz ist, dann wird dieser Scheinwerfer größer. Und das macht auch etwas mit der Person und auch bezogen aufs Lernen. Ganz wichtig finde ich jetzt vor allem nach Corona, weil ja auch die Angst zugenommen hat, da gibt es ja wie gesagt diese Studien dazu, dass dieses angstfreie Leben zu Hause auch ganz stark gefördert wird, weil dann entsteht auch dieses Vernetzen, ja, im Gehirn. Viel Spaß haben ist sicherlich auch etwas, was den Kindern und Jugendlichen zu Hause gut tut. Gemeinsame Zeit, weil dadurch wird dieses Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Da wird Dopamin ausgeschüttet und das bewirkt einfach auch ein inneres Wohlbefinden. Nette Worte, ein einziges Wort beispielsweise, kann schon sehr, sehr viel bewirken und löst bereits eine Ausschüttung von Dopamin aus. Ja, das wären jetzt einmal so ein paar Tipps, die ich den Kindern und den Eltern ja einfach so auf dem Weg mitgeben möchte.
Du hast ja irrsinniges Fachwissen, was diese Bereiche betrifft, Johanna. Das ist ja auch etwas, was du dir über die Jahre angeeignet hast. Wie geradlinig war denn dein Weg dorthin, wo du jetzt stehst?
Ja, also mit dem Lösungsfokus bin ich eigentlich im Jahr 2020 jetzt ganz verstärkt in Kontakt gekommen. Ich wusste es vorher, habe es aber nicht so praktiziert. Aber je mehr ich mich mit dieser Thematik dann auseinandergesetzt habe und mit diesem Ansatz, desto mehr habe ich auch gemerkt, dass das doch etwas ist, was meiner Persönlichkeit, meinem Inneren entspricht. Und ich habe dann im Jahre 2020 ein Masterstudium gemacht an der Uni Graz im Bereich psychosoziale Beratung und habe dort dann meine Arbeit eben geschrieben, diese Forschungsarbeit, wo wir jetzt ja schon geredet haben, Schulverweigerung als Entwicklungschance, und habe dann auch hier den Forschungsförderpreis eben bekommen vom Austrian Solution Circle. Und anschließend ist dann mein Weg irgendwie immer mehr und klarer in diese Richtung gegangen. Ich war dann auch bis vor kurzem im Vorstand des Austrian Solution Circle habe jetzt aber eigentlich aus verschiedensten Beweggründen dann bin jetzt nicht mehr da dabei, lebe aber trotzdem also den Lösungsfokus weiter und in allen meinen Lebensbereichen sitze ich das so durch, also vor allem in der Schule mit den Schülern, weil ich meine Schüler sehr, sehr gerne habe und ich merke einfach diese positiven Unterschiede und wie gut das mir tut, wie gut das den Schülern tut. Und das ist ja immer eine Wechselwirkung und ich denke, gerade in der heutigen Zeit ist das eben sehr, sehr wichtig. Dann habe ich natürlich auch, bin ich auch als Coach unterwegs, also in meinen Coaching-Gesprächen arbeite ich auch systemisch lösungsfokussiert, in der Lehrerfortbildung und als Beraterin natürlich. Und jetzt ist es wirklich ein großer Teil meines Lebens geworden. Lösungsfokus im Alltag und Lösungsfokus in meinem Leben, ja.
Geht es dir auch so, Anna, wie mir, dass man, wenn man lösungsfokussiert geschult ist, ja?
Ja.
Dass einem dann immer mehr auffällt, wie andere eigentlich nur in Problemen sprechen.
Ja.
Wie gehst du damit um?
Ja, also meistens es sind ja auch die Schüler, die sehr oft in Problemen sind. Und dann höre ich mir das an und ich würdige das Problem. Und indem ich da einfach während der Schüler oder während die Person, der Klient redet, höre ich zu und würdige das. Ich spiegle das auch, also höre oder fasse es zusammen, um zu schauen, ob ich es ja auch richtig verstanden habe. Frag immer wieder nach und danach mache ich ganz vielfach auch arbeite ich mit Visionen. Also dass ich sage, jetzt mal angenommen, es ist über Nacht ein Wunder passiert und du hast jetzt dieses Problem nicht. Wie würde das dann ausschauen? Ja, und dann wird diese perfekte Zukunft beschrieben. Und dann stelle ich eben diese Frage, ja, und jetzt einmal, hast du manchmal schon diese Situation, dass du einfach diese perfekte Zukunft lebst? Oder gibt es positive Ausnahmen in deinem Leben? Also ich gehe zurück in die Vergangenheit und dann sagen die Schüler oft, ja, doch, einmal war ich so und so. Und dann frage ich ja, und was war da konkret anders? Und dann werden so Dinge genannt und gemeinsam arbeiten wir dann an diesen Ressourcen und Fähigkeiten, die da herauskommen. Und dann arbeite ich auch mit Skalierungsfragen, sag zum Beispiel, ja, du hättest jetzt diese Fähigkeit, wo du sagst, wenn du diese Fähigkeit hast, dann kannst du dein Problem verändern. Also dann kannst du das lösen. Und wo befindest du dich jetzt, auf einer Skala von 1 bis 10? Und dann sagt das Kind oder der Jugendliche, ja, ich befinde mich auf 3. Ja, und dann frage ich, ja, wo möchtest du hin? Ja, ich möchte zum Beispiel auf 5. Und dann stelle ich wiederum die Frage, du bist jetzt auf 5, stell dir vor, was ist jetzt anders? Dann werden auch hier wieder Ressourcen generiert und dann folgt eben die Frage, und was war dein erster Schritt? Und dann wird daran eben gearbeitet, dann wird eben geschaut, wie kann ich diesen ersten Schritt umsetzen, dass wirklich diese Fähigkeit weiterhin verstärkt wird. Und da haben wir auch ganz fest diese 15 Schritte nach Ben Fuhrmann geholfen, die Fähigkeiten, sei es jetzt von Kindern und Jugendlichen, als auch eben im Erwachsenenbereich zu verstärken.
Die Literatur von Ben Fuhrmann in dem Bereich, die ist ja auch sehr empfehlenswert. Ich werde dann auch beim Podcast dazu verlinken, falls es noch jemand lesen möchte. Das sind sehr viele Schätze drinnen, die das Leben ein Stück weit leichter machen.
Ganz genau.
Vielleicht noch ein Punkt zum Thema Lösungsfokus, weil häufig, wenn man über den lösungsfokussierten Ansatz hört, dann glaubt man, dass Probleme hier wegdiskutiert werden. Und du hast das sehr schön gesagt, Johanna, es wird nichts wegdiskutiert, sondern man nimmt das an, aber man schaut dann relativ schnell nach vorne in die Zukunft, was ist in der Zukunft anders und dann in weiterer Folge natürlich auch, welche Stärken sind bereits vorhanden, die uns helfen, genau dorthin zu kommen, wo wir hinwollen in unserer Zukunft? Und das ist ein riesen Unterschied, ist auch eigentlich, der Lösungsfokus ist einer der evidenzbasiertesten Ansätze in diesem Bereich.
Ganz genau, weil es auch eine ganz besondere Art ist der Aufmerksamkeitslenkung. Ja? Wir richten den Fokus nicht auf Probleme, sondern auf Lösungen. Und dadurch kann sich ganz, ganz viel entwickeln. Und es passiert eine Öffnung und ein Durchbrechen von festgefahrenen Gedankenstrukturen, ja, und Verhaltensweisen auch.
Speziell jetzt vielleicht auch so ein kurzer Schwenk zu meinem Beruf. Wenn wir mit Unternehmen arbeiten und dort irgendwie diesen Lösungsfokus hineinbringen und die Leute lernen, lösungsfokussiert zu kommunizieren, dann ist plötzlich ein Riesenpotenzial da. Wie die Leute miteinander umgehen, wenn sie nicht mehr an Problemen denken, wie viel innovativer sie auch sein können, wenn sie stattdessen in Lösungen denken. Das ist immer sehr, sehr schön auch zu beobachten.
Genau.
Also zwei große Verfechterinnen des lösungsfokussierten Ansatzes.
Ja, wunderschön. Freue ich mich.
Johanna, du machst auch Traumaarbeit. Da bin ich auch darüber gestolpert. Das wusste ich nicht von dir. In welchem Bereich arbeitest du da ganz genau und wendest du auch an der Stelle den lösungsfokussierten Ansatz an?
Ja, also Traumaarbeit ist auch so ein Herzstück von mir und ich kann das auch wunderbar kombinieren, weil Trauma, also ich habe so Ansätze vom traumasensiblen Unterricht, also ich mache das in der Schule und das deckt sich zum Teil auch. Also traumasensible Interventionen wären ja beispielsweise Partizipation oder auch die Wertschätzung und die lösungsfokussierten Grundprinzipien, die fallen da auch hinein. Also das deckt sich wunderbar, ja. Mhm. Und auch in welchen Bereichen ich sonst noch, auch mit Klienten natürlich, arbeite, das sind alle Möglichkeiten offen natürlich, ja. Ich bin halt als Traumapädagogin unterwegs, also meine Aufgaben sind vor allem die Ressourcenarbeit, Ressourcenstärken und Stabilisierung. Das wäre das, was so vor allem meine Aufgaben sind. Also ich bin nicht als Therapeutin unterwegs, sondern Traumaarbeit als Pädagogin mit diesen Schwerpunkten. Und Imaginationsübungen sind natürlich auch sehr, sehr effektiv. Ja.
Wo geht deine weitere Reise hin? Was steht noch alles am Plan bei dir für 2024 zum Beispiel?
Ja, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und ich werde sicherlich mich immer noch weiterentwickeln im Bereich Lösungsfokus, weil ich mir denke, das tut mir einfach gut und ich sehe einfach, wie effektiv das ist und wie wunderschön man Dinge verändern kann. Ich werde sicherlich in diesem Bereich, vielleicht im Bereich Teamcoaching, noch etwas machen. Und ansonsten schaue ich einfach auch, was ich noch entwickeln darf. Vielleicht werde ich noch im Bereich auch Gewalt etwas machen, Richtung gewaltfreie Kommunikation auch gehen, weil auch da sehr, weil ich auch merke, dass die Gewaltbereitschaft von Kindern und Jugendlichen auch sehr, sehr zugenommen hat. Und ich denke, es ist gut, wenn ich da drauf schaue und vielleicht auch dort das mit dem Lösungsfokus dann kombiniere. Ansonsten natürlich, ich habe ein Interventionsprogramm entwickelt, beziehungsweise ein Helferplansystem für Schulabsentisten. Und da bin ich dabei, das jetzt zu beforschen. Auch das ist eines meiner Ziele. Und ansonsten natürlich eine Sache, die ich auch noch sehr spannend finde und dass ich auch noch 24 verstärkt durchsetzen möchte, ist der lösungsfokussierte Conversation Dinner. Das möchte ich dann auch gemeinsam mit Andreas Huber anbieten, und zwar im ganzen deutschsprachigen Raum, wo es wirklich um Teambuilding geht, um persönliche Weiterentwicklung und dergleichen mehr. Also da geht es um ein Change Management, einfach da können dann die Betriebe kommen und sagen, ja, wir hätten gerne das und das, das brauchen wir jetzt gerade. Und dann wird da in diesem Ambiente eines Conversation Dinners an dem gearbeitet. Ja, das sind so meine Ziele für 24.
Das heißt, auch für dich gibt es irrsinnig viel zu tun.
Ja, und ich denke einfach immer groß. Mhm. Und dadurch, dass ich sehr neugierig bin, denke ich, ist das für mich auch sehr wichtig, groß zu denken. Und wenn dann nur einige Sachen von dem passieren, dann bin ich schon glücklich.
Das ist schön.
Ja.
Was würdest du denn unseren Hörerinnen noch gerne mitgeben? Was speziell jetzt für Frauen aus Technik und Business, ja, wir haben jetzt ganz viel über Schulen geredet, teilweise kann man ja das auch umlegen, vielleicht an Frauen, die jetzt zu Beginn ihrer Karriere stehen oder noch gerade noch in der Schule sind.
Ja, also eines dieser wichtigsten Dinge, die ich immer wieder lebe, ist das, vor allem in der heutigen Zeit, in der sehr schnelllebigen, wenn ich sehe, dass etwas nicht funktioniert, dann lasse ich es weg, dann ist es einfach kaputt. Hingegen, ich richte den Fokus immer auf das, was funktioniert in meinem Leben gut und von dem mache ich mehr. Und dadurch, dass ich einfach diese Einstellung habe, bin ich einfach zielgerichteter. Mhm. Und ganz wichtig auch für das persönliche Wohlbefinden auch, Probleme würdigen, auch die eigenen Probleme würdigen, aber besser sich mit Lösungen zu beschäftigen. Und ganz super toll ist einfach diese Lösungsarbeit, diese Visionsarbeit und der Genuss. Auch das ist etwas, was ich mitgeben kann. Wenn man sich tagtäglich einen kurzen Genussmoment gönnt, da gibt es ja auch Studien von der Genussforschung von Nürnberg. Ein kurzer Genussmoment kann als Energiebooster verwendet werden. Also dadurch, dass ich einen Genussmoment entweder mir auch nur vorstelle, wie er in der Zukunft sein kann, einer aus der Gegenwart, oder ich genieße im Moment, indem ich einfach etwas mache, was mir gut tut, dadurch geht im Gehirn ein Feuerwerk ab und es bündeln sich ganz viele Energien und das gibt wieder Kraft für den nächsten kleinen Schritt.
Ich stelle mir jetzt vor, eine Tasse Kaffee und ein Stück Schokolade. Und wenn alleine die Vorstellung schon reicht, ja. Ist das super schön. Herzlichen Dank, liebe Johanne, fürs Gespräch. Es hat mich einmal mehr bestärkt, wie wichtig der lösungsfokussierte Ansatz ist. Und ich finde es sehr inspirierend, wie du deinen Schülerinnen und Schülern gegenübertrittst. Und ich wünsche mir, dass ganz, ganz viele auch aus dem pädagogischen Bereich zuhören und vielleicht das auch in ihren Bereich reintragen. In diesem Sinne herzlichen Dank und bis bald.
Ja, sehr gerne, Brigitte, und bis bald.
Dir gefällt Quite a Girl? Dann drück auf Abonnieren.